Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Noch nie ist es einem Österreicher gelungen, in die höchste Funktionärsriege des europäischen Fußballs vorzudringen. Georg Bangl war 16 Jahre lang beim ÖFB, organisierte die Champions League, führte die heimische Bundesliga in eine neue Ära und leitete die Vereinigung der europäischen Ligen. Er war hautnah dabei, als Martin Pucher die österreichischen Clubs narrte. Die umstrittenste WM aller Zeiten nach Katar vergeben wurde und die Gigantonomie immer mehr Besitz von diesem Spiel ergriff. So, das habe ich jetzt nicht selber formuliert, sondern ist der Klappentext von deinem Buch, lieber Georg, Mein Theater, der Träume, Theater of Dreams. Georg Bangl, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Du, ich freue mich auch. Allein schon das Vorgespräch hat viel Vorfreude ausgelöst, aber es ist ein bisschen auch ein Werdegang und eine Karrieregeschichte. Ich handel mich da immer durch, was meine lieben Gäste auf LinkedIn eingeben. Und da steht bei dir Mitte der 80er Jahre eine Station noch, LKW Walter. Bitte da ein paar Worte dazu.
So beginnt mein Buch. LKW Walter, Nordverkehr, Georg Bangl, grüß Gott. Und am anderen Ende der Leitung ist ein gewisser Heinz Palmer vom ÖFB.
Oh,
und
schön.
Der fragt mich, ob ich beim ÖFB arbeiten will. Und ich bin fix davon ausgegangen, dass mich der verwechselt. Aber so beginnt eben das Buch und das war die Station damals. Ein knappes Jahr bei der Firma LKW Walter, wo ich dann schweren Herzens, aber doch im Nachhinein natürlich als richtige Entscheidung dann die Firma verlassen habe und beim ÖFB angeheuert habe.
Und wie kommt der Herr Palme dazu, einen Mitarbeiter von LKW Walter überhaupt ausfindig zu machen? Was hat dich dazu qualifiziert oder wie ist er auf die gekommen überhaupt?
Auch das kann man im Buch im Detail nachlesen. Ich versuche es abzukürzen. Für mich gibt es das Prinzip Ursache und Wirkung. Und man kann das Glück ein bisschen beeinflussen. Oft weiß man es gar nicht. Und bei mir war es so, in der dritten Hack in Eisenstadt haben sie einen Klassensprecher gesucht. Und keiner wollte die Hocken machen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich opfere mich sinngemäß für die Klassengemeinschaft und habe die 12,50 Schilling für den Lamandertag einkassiert und so weiter. Und das war ich dann bis zur Matura-Klasse und mein Sitznachbar beispielsweise wollte damals die Schule hinschmeißen. Heute ist er selber Professor in der HAK in Eisenstadt und man hat dort in der Direktion dann gemerkt, dass der Bangl irgendwo ein Verbinder ist, ein Brückenbauer. Das habe ich selber nicht gewusst. Nebenbei hatte ich das Glück, in einer ganz, ganz tollen Schulauswahl zu spielen und wir sind Burgenlandmeister geworden, Vizemeister in Österreich und das nicht zu lang wird. Aus diesen zwei Faktoren heraus hat dann ein gewisser Heinz Palmer nach Rücksprache mit dem Gerhard Hitzel, wo sie einen Jugendsekretär gesucht haben, den aber nicht gefunden haben, hat dann der Hitzel gesagt, du, ich rufe einmal in der Hake in Eisenstadt an, ich habe dort als Lehrer unterrichtet, vielleicht gibt's einen, der Fußball gespielt hat und irgendwo Klassen- oder Schulsprecher war. Und so hat sich der Kreis geschlossen.
Wunderbar, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch eben erst bekommen, freue mich dann aufs Verschlingen nachher, Theater der Träume. 1986, ich habe maturiert, du hast beim ÖFB losgelegt, es waren 16 Jahre mit ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten. Manager vom A-Team, Sicherheit und Ticketing unter 21 und so weiter. Ich möchte gerne ein bisschen eine Zeitreise mit dir machen. Was waren deine ersten Aufgaben beim ÖFB?
Ich habe im Nachwuchs begonnen. Das heißt, ich war für die unter 18 und unter 16 Nationalmannschaft zuständig, für einen Jugendbeirat, das war so ein Gremium aus Ländervertretern, aus allen neuen Bundesländern oder Landesverbänden und habe eigentlich quasi wirklich mit Freude, aber sinngemäß rund um die Uhr gearbeitet. Und später sind dann eben die Agenten die Betreuung der A-Nationalmannschaften bei Heimspielen, also der Gäste, hinzugekommen. Was natürlich eine Riesenfreude war, wenn man Argentinien betreuen kann, 1990, damals beim 1:1 oder Holland und mit einem Diego Maradona nahezu in derselben Reihe im Bus sitzt und mit all diesen Stars bei Tag und teilweise auch bei Nacht irgendwo dann unterwegs ist. Also mein Leben war wie ein Traum und das hat dann gemündet im Sekretär, quasi im Teammanager fürs Nationalteam unter Hans Krankl, der mein großes Idol war, gleichzeitig Sicherheit und Kartenverantwortlicher. Also das jetzt in einer Nutshell, wie wir im Burgenland sagen, aber begonnen hat es im Nachwuchs und da möchte ich möchte überhaupt von diesen 16 Jahren keinen einzigen Tag missen. Es war traumhaft.
Das glaube ich dir gerne. Sicherheit möchte ich hinterfragen. Geht es da um den klassischen Sicherheit der Fans im Stadion oder generell und was?
Alles in allem. Enge Kooperation mit der Polizei bei Heimspielen, aber auch wenn wir zum Beispiel gegen Israel gespielt haben, natürlich mit den Vertretern der Botschaft, wo dann die Sniper auf den Dächern zu sitzen hatten und so weiter. Aber auch bei Auswärtsspielen, wenn wir damals dieses berühmt-berüchtigte 1:1 mit dem Hans Huber, mit den Orangen.
Lieber Herr Nachbar, ich lasse dich grüßen.
Sitzt
im gleichen Haus.
Ich werde da mit Orangen beworfen.
Genau.
Und da war es
halt
so.
Das war dieses Spiel.
Der Ausgleich von Bandi Herzog, kurz vor Schluss. Und dann natürlich, da waren auch, weil im Vorfeld war ja das Spiel ganz, ganz prekär. Da war ja der Abschuss dieses Flugzeugs. Ja. Und dann haben ja viele Spieler gesagt, sie bleiben zu Hause aus Sicherheitsbedenken. Und irgendeine Rumpfmannschaft ist dann hingeflogen und als Sekretär, als Teammanager warst du eben für alles verantwortlich. Unter anderem auch für die Koordination mit den 4 Cobra-Leuten, die wir mit hatten. Die haben immer so eine Art kleine Tasche mitgehabt. Das war so ein Schutzschild zum Ausrollen. Die sind neben den Betreuerbänken gestanden, beim Training und so weiter, waren immer da. Wenn was gewesen wäre, hätten die diese Tasche quasi aufgerollt als Schutzschild und hätten halt gewusst, was sie zu tun haben. Also das waren schon sehr, sehr spannende Erfahrungen.
Mein lieber Nachbar Hans Huber, wir werden dann dein YouTube-Video mit den Orangen, ist ein Traum. Ich werde das dann verlinken. Also neben den Schweden ist das der zweite Klassiker vom Hans gewesen. Na, das wusste ich nicht, dass das dieses Match war natürlich extrem spannend. Ticketing möchte ich dir auch noch zuschießen, den Begriff. Da hat sich ja ein bisschen was getan, auch von dem, was technisch möglich ist. Ne? Wie hast du denn diese Zeitreise erlebt?
Absolut.
Und 86 war ja Billetteur oder sowas. Ne?
Ja, wobei man muss dazu sagen, über den Beginn 86 halt die ersten, sage ich mal, gefühlt 10 was Jahre war, gemacht, nur der Nachwuchs, nur unter Anführungszeichen, wo eben Andi Herzog in der U18 gespielt hat oder der Mario Haas und wie sie alle geheißen haben, von 15, 16 Jahren weg ihren Werdegang gemacht haben. Also ich war da wirklich mit allen Spielern, jetzigen und schon nicht mehr Teamspielern und Trainern jetzt, ob Martin Stranzlern, wie sie alle heißen, Markus Schopp und Co., die Kübauer, die sind halt quasi durch meine Hände jetzt nicht im Sportlichen gegangen, da waren der Paul Gluderwartz und der Gerhard Hitzl und die Kollegen
den habe ich auch geschätzt.
Vom Sport, genau. Und ich war halt der die Züge gebucht hat, die Zimmer, der mit den Schulen die Freistellung arrangiert hat und so weiter und nicht einmal mit einem Blumenstrauß damals für den Brudoslav Jovanovic in der Berufsschule bin ich zur Direktorin hin und sage, ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Buben lernen werde und habe ich dann wirklich gemacht. Also das war der Nachwuchs und dann eben übers U21 hin zum A-Team und diese drei Positionen, die begleiten jetzt gefüllt, ich sage jetzt einmal nahezu 10, das war der Teammanager mit allem, was dazugehört vom Nationalteam, dann das Thema Sicherheit, wie wir schon gesagt haben und das Ticketing war so, gut, dass du das ansprichst, stellen wir uns einen übergroßen Tisch vor, dann kommt die Druckerei und liefert 50.000 einzelne Karten. Und da haben wir einen Pensionisten gehabt, den Herrn Mittmannsgruber, und der hat das so nebenbei gemacht, der hat alle Karten einzeln gezählt, schaut, ob nicht eine fehlt. 50.000, weil wenn man dann im Verkauf geht und eine Karte fehlt, fehlen auch die entsprechenden damals noch Schillingbeträge.
Ich war in jungen Jahren, Entschuldigung, muss ins Wort fallen, kassieren in einer Bank, aber so hardcore war nichts. 50.000.
Das war Wahnsinn natürlich. Und dann, wie gesagt, den VIP-Bereich und so hat damals der Gigi Ludwig gemacht, das war sein Bereich. Aber ansonsten die Kurven, die Sektoren, also nahezu jede einzelne Sitzreihe und Sektor und so weiter auswendig gekannt. Aber ich konnte mich auf den Herrn Mittmannsgruber wirklich verlassen, war sensationell. Aber was dann die Herausforderung war, ich war beim Nationalteam und der Hans hat gesagt, Lieblingssekretär, wir verschieben das Training, schau, dass das am Nachmittag ist. Ich war dann beim Organisieren und dann auf einmal ruft der Herr Mittmannsgruber an, Herr Bangl, da fehlen ein paar Karten vom Sektor F, was ist denn da? Sag ich, Herr Mittmannsgruber, komm gleich, muss nur was machen. In dem Moment ruft die Polizei an, Herr Bangl, wir haben die Information aus Polen, da kommen jetzt doch ein paar Fans mehr, wir müssen uns schnell treffen. Also das waren drei Jobs, die einfach nicht machbar waren, es war zum Klonen sinngemäß, war natürlich fordernd, dass ich rund um die Spiele also wirklich fast nicht geschlafen habe, aber nicht, weil ich unterwegs war, sondern weil wirklich bis in die Nacht hinein gearbeitet wurde. War spannend und irgendwann habe ich dann gesagt, na, es ist Zeit, es geht nicht mehr. Man hat mir gesagt von oben, du musst mehr delegieren, aber es war niemand da zum Delegieren. Und dann hat sich eben ergeben, dass die UEFA damals ernsthaft Interesse gehabt hat an einem Wechsel in die Champions League, weil ich nebenbei schon in der Champions League tätig war, quasi in meiner Freizeit. Da habe ich mir Urlaubstage genommen, war Venue Director in der Champions League.
Wow, das war dann 2002, oder?
Der Wechsel? Ja, das war der Wechsel. Die Beginn der Champions League Tätigkeit war so nebenbei 1997, 98. 96 war ich U16 EM Turnierdirektor. Da hatten wir die Unter-16 Europameisterschaft in Niederösterreich und Wien. Und das war ein toller Erfolg dank der Unterstützung der Vereine und aller Beteiligten. Wir haben tausende Zuschauer gehabt und Fernsehübertragungen, das hat die UEFA bis dahin und seit damals nie mehr gehabt. Also wir haben im Zweitel gehabt, glaube ich, 4000 Zuschauer und aufgrund von Kooperationen mit Landesschulrat und so weiter. Das haben sie nicht einmal gehabt während der gesamten Endrunde, was wir beim Spiel gehabt haben. Und das hat sich halt herumgesprochen. Und dann war die Anfrage, ob der Herr Bangl nicht nach Amsterdam ins Hotel Okura kommen kann für ein Hearing. Wir würden ihn gerne nebenbei in der Champions League einsetzen. Also auch das kann man alles im Buch sehr, sehr spannend und authentisch nachlesen. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht vollamtlich das machen würde. Und das war dann der Wechsel. Eben 2002 und eins noch, weil der Hans Krankl war ja mein großes Idol, 78, da wurde ich gefilmt und haben im Wiener Prater versucht, einen Fernseher zu finden. Mhm. Burgenländer fahren halt immer im Prater, wenn man gefilmt wird. Und dann habe ich das Tor noch gesehen gegen Spanien und dann sitzt man gefühlte 25 Jahre später mit seinem Idol jeden Tag in der Früh im Büro, trinkt einen Espresso, macht die Planung fürs Nationalteam, sitzt im Flieger nach Porto zur Auslosung der Euro. Und man plaudert über Gott und die Welt und das mit seinem Idol. Also wenn man sich das vorzustellen versucht, das war einfach, es war Heaven. Und der Hans hat dann gesagt, als ich ihn gefragt habe, Hans, ich bin jetzt am Zenit, ich kann nicht glücklicher sein in meinem Job. Was würdest denn du tun, wenn ich die UEFA will? Hoch zu, Lieblingssekretär, es ist wie bei mir und bei Barcelona. Ja. Barcelona wollte mich und ich bin gegangen. Und wenn ich die UEFA will, dann muss ich da gehen. Und das war dann wirklich ausschlaggebend, dass ich schweren Herzens, aber mit großer Freude und auf die neuen Aufgaben dann eben erstmals nach Nyon übersiedelt bin.
Also du solltest irgendwo auch Kabarett spielen. Du kannst das, diese Stimmen, muss man eindeutig sagen. Und ja, das sind einfach große Momente. 2002 bis 2004, hilf uns kurz in dieser Zeitreihe Champions League, was waren denn da die Finale damals?
Ich war zuständig für die Regular Season, also für die alle Spiele, für die Venue-Direktoren, wo ich einer selber war am Beginn. Da war ich der Head. Ich habe eingeteilt, wer in Mailand ist, wer in Moskau ist und sonst wo. Habe die natürlich immer wieder kontrolliert, besucht und so weiter. Und die Finalspiele selbst waren 2003 im Theatre of Dreams. Deswegen auch der Titel, Mein Theater der Träume. Das ist so ein kleiner Link in Old Trafford, wo man halt dann 30 Mal insgesamt vor Ort ist und wirklich das Stadion auch schon in- und auswendig kennt.
Dann lassen wir den Herr Fritz Abitzer grüßen, oder?
Genau, so ist es, ja. Genau. Der dort jetzt im Red Café und was es dort alles gibt. Ja. Also da haben wir wirklich nahezu uns zu Hause gefühlt. Und das Finale selbst war ja dann das italienische Finale mit Juventus AC Milan, das 0:0 und dann das Elfmeterschießen. Und da haben wir ja die Bälle am Himmel gehabt, wenn man sich erinnert. Das ist
jetzt sag uns noch, wer gewonnen ist, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, das Elfmeterschießen hat AC Milan gewonnen, dann der Sevchenko, glaube ich, hat den letzten gemacht, wobei ich gar nicht viel mitbekommen habe. Ich war so unter Strom und habe geschaut, dass der damalige UEFA-Präsident Johansen von der Tribüne runterkommt und dass das nicht noch einmal passiert wie in Barcelona, weil da war er überzeugt, dass die Staff die verkehrten Bänder am Pokal hat, weil er war überzeugt, dass die Bayern gewonnen haben. Während dem Lift fahren hat er die zwei Tore nicht mitgekriegt und hat er gesagt, wir müssen die Bänder wechseln. Ja. Nein, Manchester hat gewonnen. Also das nur jetzt die Parallele, da war ich nicht dabei, aber eben in Old Trafford schon. Und ein Jahr später war dann auf Schalke das Finale, wo ich sage, das waren für mich die zwei letzten nicht ganz großen Clubs, wo der Stern von José Mourinho aufgegangen ist und Porto damals AS Monaco 2:0 geschlagen hat. Und danach, 2005, habe ich noch die Vorbereitungen gemacht, dann habe ich aber den Wechsel schon wieder nach Österreich zurückgemacht und damals war es ja dann Liverpool, AC Milan, wenn wir uns erinnern, das 3:0 in der Pause und so. Und von dort weg gab es nur mehr wirklich diese Top und großen Clubs und nie mehr ein kleiner. Und das ist auch ein Teil des Weges, den ich da mit der Gelderverteilung ist dann auch ein Teil, das sind 5 Thesen am Ende, da wird es wirklich ein bisschen fordernd für den Fan, für den Leser, wo ich sage, man muss jetzt wirklich aufpassen, in welche Richtung der Fußball geht, aber das nur nebenbei.
Dann zitiere ich jetzt mal Karl-Heinz Rummenigge, sehe ich da auch auf der Schlussseite des Buchs und da steht, Georg, das bist du, hat immer wie Robin Hood für die Kleinen gekämpft. Jeder Euro war ihm wichtig, gerade für die weniger starken Ligen. Damit machte er sich nicht immer Freunde, aber erntete stets Respekt. Ist schön, wenn das einer von einem sehr großen Club wieder Rummenigge sagt. Ne?
Ja, das ist das eine. Und der Kalle war ja immer ein Pendant zu mir, oder in der Opposition. Er war ja der Präsident der ECA, der großen Clubs, der European Club Association. Und wir waren eher die kleineren Clubs über die Ligen vertreten haben. Und der Kalle war dann so nett und hat mir dankenswerterweise auch das Vorwort fürs Buch geschrieben.
Du warst dann CEO von einer der kleineren Ligen, nämlich unserer österreichischen von 2004 bis 2014. Ich habe mal rausgeschrieben, zweimal Rapid, zweimal Austria, einmal Sturm und fünfmal Salzburg. gemischte Reihenfolge, danach war nur noch Salzburg Meister. Wie hast du diese Zeit im österreichischen Fußball erlebt, diese 4 bis 14?
Ja, das sind jetzt die Meister, an die man sich am ersten erinnert, aber in diesen 10 Jahren hat es damit begonnen, dass ich im ersten Monat meiner Tätigkeit die Gehälter nicht zahlen konnte. Die Fußball-Bundesliga war definitiv bankrott. Wir haben das nie nach außen getragen.
Also die Mitarbeiter der Bundesliga.
Konnten wir nicht bezahlen, ja. Wir waren da eine Staff von gefühlt 15 Personen, die halt monatlich ihren Salär bekommen hätten sollen. Und die Bundesliga war bankrott. Also ich habe übernommen, keiner hat mir das gesagt. Und ich habe dann sofort, und das ist auch wirklich im Detail authentisch nachzulesen im Buch, dann eine Präsidentensitzung und so weiter. Und ich hätte fast wieder, ja, ich wäre fast wieder gegangen. Aber wir haben es geschafft, dann die Liga wirklich diesen Turnaround zu schaffen und haben dann kurz darauf ein Haus im 13. Gemeindebezirk für die Bundesliga, für die Clubs gekauft. Da ist dann reingefallen natürlich auch der große Wettskandal, sehr, sehr fordernd. Die diversen Reformbemühungen, damals noch die 12er Liga, wo man dann Red Bull und Austria Wien aus der zweiten Leistungsstufe, aus der heute für morgen ersten Liga quasi politisch rausgekickt hat, also viele, viele Facetten, die auch sehr, sehr spannend waren und im Nachhinein die 10 Jahre möchte ich nicht, keinen Tag missen. Auch die TV-Verhandlungen, dann ist eine Geschichte drin, womit der Dietrich Mateschitz mit seinem Alpha-Jet quasi genötigt hat, nach Wien zu fliegen. Ich wollte mit dem Zug fahren und der hat so lange gesagt, ja, fürchten Sie einer? Sage ich, nein, Herr Mateschitz, Sie fürchten mich vor gar nichts. Dann fliegen, sage ich, nein, ich fahre mit dem Zug. Also fürchten Sie sich doch, nein. Geh, macht den Chat fertig für den Herrn Bangl.
Geht also zum Red Bull, genau. Dann
also viele, viele spannende Geschichten.
Auch, im Flügel, ja. Ne, dann braucht er keinen Chat mehr.
Ja.
2008 ist die Heim-Euro auch in diese Phase reingelaufen. Bundesliga-Euro, andere Geschichte ein bisschen, aber du kommst ja aus dem kompletten Fußball irgendwie. Wie hast du die erlebt?
War natürlich eine tolle Sache im Nachhinein, wo wir schon im Vorhinein darauf hingewiesen haben, also das Thema Stadien wird nicht so nachhaltig sein, wie man es gestalten hätte können. Es war dann auch nicht der Fokus drauf, die Zeit war augenscheinlich nicht die richtige, dass man da beispielsweise das Wiener Stadion neu irgendwo konzipiert hätte. Es wäre, wenn dann, damals die Chance gewesen. Jetzt ist es höchst an der Zeit, dass man da was macht. Denkmalschutz hin oder her, da muss es eine Lösung geben. Und auch Kärnten und so, wissen wir ja. Aber es war natürlich ein tolles Event für Österreich, ein Aushängeschild. Und wir haben natürlich im Vorfeld wieder die entsprechenden Abstellungsfristen für die Nationalmannschaft, damals Pepe Hickesberger, lieber Freund von mir und so weiter, im besten Einvernehmen, auch damals Bucher, Stickler und so, haben wir da einfach von unserer Warte aus alles Mögliche getan, dass wir erfolgreicher sein hätten können, sollen, als wir es dann waren, leider Gottes. Aber vom Rahmen her haben wir da wirklich gut mit dem ÖFB kooperiert.
Ja, und ich glaube, es war vom Rahmen her und auch von der Außenwirkung eine tolle Euro, die Österreich da geleistet hat.
Absolut. Oder? Wie gesagt, der Blick ist jetzt ein bisschen kritisch, weil man, wie gesagt, normal versucht, nachhaltig, speziell aus der Infrastruktur, was mitzunehmen. Aber die Euro selbst war wirklich sensationell und wird ewig in Erinnerung bleiben.
Ich mache jetzt einen kleinen Sidestep zum Buch wieder und bin wieder auf der Rückseite hängen geblieben. Es geht ja unpackbar weiter eigentlich, bevor ich dann zur Station nach der Bundesliga komme. Bangl fungierte als Double von Silvio Berlusconi. Bitte, sag mal.
Wir hatten vielleicht eine ähnliche Körpergröße, aber nicht die Statur.
Ich sehe den Kranke eher irgendwie, den ja. Jungen. Ja.
Nein, aber das war so, damals das Champions-League-Finale und da gab es auch viele Überlegungen in Richtung Sicherheit. Und Berlusconi war ja damals politisch tätig und europaweit und weltweit natürlich als Person anerkannt und man wollte auf Nummer sicher gehen und hat sinngemäß gesagt, zwei gleiche Limousinen mit getönten Scheiben. Und es war so abgedeckt, dass quasi der Herr Berlusconi vom Hinterausgang des SAS Palais Hotel eingestiegen ist und gemütlich ins Stadion gefahren ist. Und ich war der, abgedeckt, so mit Paravans und so weiter, ich war quasi der im offiziellen Wagen gesessen, mit Gerhard Busenlechner, das war der Dolmetscher. Und da sind wir dann mit Blaulicht ins Stadion gefahren. Und eine Geschichte, das unvergesslich. Wir fahren da irgendwo gegen den Ring und der fährt, als ob es kein Morgen gegeben hätte. Und wir machen dann irgendwann mal so einen Sprung und setzen mit der Bodenplatte irgendwo so auf einen Randstein auf und einen Riesenkrach. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt sind wir gestorben und ich bin im Himmel. Also es war wirklich so ein Bombenanschlag, war so der erste Gedanke. Da war immer nur mit der Bodenplatte aufgesetzt, aber so viel zum Double vom Silvio Berlusconi.
Und das andere kann ich dir natürlich auch nicht ersparen oder auflegen, will ich es dir natürlich. Gesprächspartner des nackten David Beckham, meiner fescher Kerl. War das eine Saunageschichte oder was?
Nein, das sprengen natürlich sehr oft die Frauen auf. dadurch, dass ich 30 Mal gefühlt in Old Trafford war und auch bei den Spielen, und dann war ich auch Venue-Director so nebenbei, um alles wirklich im Detail zu kennen. Und der David Beckham war dann einmal für eine Dopingprobe vorgeladen. Die ist halt mit dem Handtuch, also nicht nackt, nicht, muss man dazu sagen, mit einem Handtuch um den Bund ist er dann halt in den Dopingraum gegangen. Georgie, hin und her. Und so hat man sich halt vom, heute wird er mich nicht mehr kennen, logischerweise, aber damals war halt vom Gesicht her und er wusste, dass ich der Georgie bin. Und
jetzt war glaubt, so das ist Berlusconi, ne?
Ja, genau.
Na, spannend. 2014 dann General Secretary European Leagues. Da geht es jetzt nicht um die Champions League, nicht um die Euro League, sondern um die Ligen. Wie viele waren das und was war da der Case damals und der Beweggrund, das zu machen?
Ich war damals, 2006 muss es gewesen sein, im Lancaster House in London, war ich Gründungsmitglied einer Vereinigung, eines Vereines der European Leagues. Damals waren wir 13. Okay. Manche sagen Verrückte, manche sagen Visionäre. Also das Zweite dürfte gestimmt haben, weil es wirklich notwendig war. Und dann sind immer wieder Ligen dazugekommen, hat man Mitgliedsbeiträge bezahlt und dann gab es ein Büro in Nyon und dann immer wieder Sitzungen, Jahreshauptversammlungen mit Wahlen. Dann gab es auch einen Aufsichtsrat natürlich und verschiedene Aktivitäten. Und dann kommt, als ich in der Bundesliga gekündigt hatte, 18 Millionen Sponsoring für 6 Jahre waren zu wenig und dann habe ich gesagt, leider nicht besser, aber für mich habe ich dann die Konsequenz gezogen. Mhm. Mehr wäre nicht gegangen. Dieselben Rechte wurden dann um einen Pappenstiel quasi verkauft und da habe ich gesagt, ein bisschen Ehrgefühl habe ich schon, wenn man 18 Millionen für die smart kleine Bundesliga nicht reichen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ja. Und einige Tage später nach der Abschlusspressekonferenz läutet das Telefon. Ich dachte, es hat sich wieder jemand verwählt. Hey George, this is Paul Nolan from Nolan and Partners. I'm a headhunter based in London. Ja. Da habe ich gesagt, du bist nicht aus London. Yes, I'm from Liverpool. Also auch wieder lustige Geschichte. Und der hat einen Generalsekretär für die Ligen gesucht. Auch lange Geschichte, kurz gesagt. Ich habe es dann geschafft unter 50 Bewerbern, auf die Shortlist zu kommen und von der Shortlist dann auch das Finale zu gewinnen. Sprich, er wurde dann rekrutiert und von 30 Ligen formal bei der Hauptversammlung 30-0 zum Generalsekretär bestimmt. Und dann gab es natürlich auch dort Themen wie, dass man eine andere Gelderverteilung dieser Milliardenbeträge anstrebt oder dass wir damals, war undenkbar, dass ein Ligenvertreter im UEFA-Exekutivkomitee sitzen würde. Das war immer das große Ziel. Als ich gekommen bin, habe ich das ausgesprochen und gesagt, ja Georg, du spinnst ja. Als ich gegangen bin, hatten wir einen Vertreter im UEFA-Exekutivkomitee. Das war so ähnlich wie beim Kollektivvertrag, wie ich gesagt habe, den werden wir jetzt ausarbeiten. Und so, Georg, das haben andere schon vor dir versucht, lass das, mach das, was kannst. Und wir haben auch den Kollektivvertrag abgeschlossen. Also all diese visionären Themen hat dann auch der kleine Burgenländer im Sinn abgearbeitet.
Und waren da auch die österreichische Bundesliga dann dabei, nehme ich an, oder?
Ja, wir waren seit 2006 Mitglied und wie gesagt, über der Generalsekretär, der Christian Ebenbauer, David Reisener, wie sie heißen, die Kollegen, haben dann immer wieder auch die diversen Arbeitsgruppen und Hauptversammlungen besucht und war gutes Einvernehmen. Ich war sogar dann auch einmal mit dem Präsidenten, das war ein Franzose, der Frédéric Thiriez, waren wir auch sogar bei der Hauptversammlung in Wien eingeladen, haben dort unsere Werbetour und Aufklärungstour für die Clubs gemacht. Also war eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und wir hatten sogar damals in Wien eine Hauptversammlung für die European Leagues veranstaltet.
Und ich baue in meinem Podcast immer so 2 Milestones ein. Zum einen, wann ich meinen Gast kennenlerne, das ist heute gewesen. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig und die Geschichten sind zum Teil auch vertraut und einfach wunderbar. Und das Zweite ist, wann sich mein jeweiliger Gast selbst ständig gemacht hat. Und das war bei dir, wenn ich es richtig sehe, im Jahr 2020, im Pandemiejahr. Und ja, naheliegend, wer so viel gemacht hat, die Pangl Football Group hast du gegründet. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Gerne. Ich habe 2019 dann mit Ende Jahr, habe ich angekündigt, da gab es auch so einen Moment, auch nachlesbar im Buch, der für mich ausschlaggebend war, zu kündigen. Habe mein besten Einvernehmen gemacht. Und 2020 habe ich dann nicht gewusst, was ich tue. Also man könnte jetzt sagen, es war ein bisschen fahrlässig als Familienvater und so weiter. Aber ich habe gesagt, nein, es ist die Zeit dort vorbei. Es hat alles seine Zeit und es wird was kommen. Wenn eine Tür zugeht, geht ein Fenster auf. Und ich war da so in der Überlegungsphase und haben mir gedacht, jetzt muss ich meinen Status auf den Social-Media-Kanälen ändern, weil ich bin ja nicht mehr Generalsekretär und sich mit fremden Federn schmücken, das gehört sich nicht. Und habe da irgendwo hingeschrieben, was soll ich jetzt schreiben? Kann ich schreiben, arbeitslos? Jetzt habe ich geschrieben, selbstständig. Und so Bangl Football Group, das war so der Arbeitstitel. Und ich war überrascht von der Flut an Congrats und international wie national, alles Gute bei deiner neuen Tätigkeit. Und das war dann so wirklich der Anstoß, wo man sagt, okay, warum nicht? Netzwerk, Erfahrung bündeln und mit Wirtschaft, Fußball da Brücke zu bauen und damit war ich dann selbstständig. Habe natürlich das Pech gehabt, als die Pandemie kam, dass ich keine Bilanz des Vorjahres vorweisen konnte und habe natürlich im Gegensatz zu vielen, vielen Betrieben in Österreich, habe ich von der Unterstützungsseite her nicht einen Euro gesehen, aber man kann nicht alles haben.
Auch da keinen Euro, habe zwar Bilanzen gehabt, aber für eines zu klein, fürs andere zu groß und wie das Leben halt so spielt. Aber möchte ich einen kleinen Call to Action einbauen. Was kann die Pangl Football Group tun für Leute, die was rund ums Fußballumfeld brauchen? Und wie kann man dich am besten erreichen?
Ganz einfach, es gibt eine Homepage, Pangl Football Group, das findet man leicht. Was ich, wie gesagt, mache, ist Wirtschaft und Fußball zu verbinden. Und ich leiste mir jetzt im Alter den Luxus, dass ich mir wirklich Themen und auch Partner aussuche, wo es passt. Mhm. Und ein Thema ist zum Beispiel Nachhaltigkeit. Da habe ich wirklich einen tollen Partner, wenn es um Projekte geht. Wir haben sogar eine nachhaltige Liga im Sinn, also wo es dann darum geht, einerseits gibt es die Torschützenkönige, aber andererseits hätten wir im Sinn einen Green Shoe, der am meisten quasi Aktionen verursacht, sinngemäß über seine Fans, dass die CO2 einsparen. Für CO2 einsparen, dass die mit der Straßenbahn ins Stadion fahren, dass die weiß ich nicht, vegan essen und keine Plastik verwenden und so weiter. Also da kann man so Challenges machen. Mhm. Das wäre so der Traum. Bis jetzt war die Zeit noch nicht reif, aber wir sehen so eine Tree League, Baumliga genannt. Je mehr da gemacht wird, desto mehr Bäume werden gepflanzt und so weiter. Haben wir ein fixfertiges Konzept. Wir waren schon bei der Deutschen Liga, bei der UEFA Champions League, es ist die Zeit noch nicht reif, wird aber kommen. Also das ist ein Thema, Nachhaltigkeit in vielen Facetten. Metaverse, diese Zukunftsthemen, wo alle noch sagen, was ist das, kenne ich nicht. Aber auch da gibt's zum Beispiel einen Fanshop im Metaverse, wo wir beide als Avatare gehen wir rein und dann drucken wir auf den QR-Code und dann wird uns das Trikot vom Lieblingsclub nach Hause geschickt. Dann können wir uns sogar als Avatar mit dem Trainer, mit den Spielern dort treffen, in einem Kinosaal und so weiter. Also keine Hexerei, ich bin nur der Generalist, aber ich habe Partner, die sind Spezialisten und es macht es so spannend und da wird so viel und so Spannendes auf uns zukommen, bis hin halt zu, wenn jemand wirklich Spieler braucht, ich habe Partner sitzen an allen Teilen dieser Welt, wenn man so will, also auch da hat es noch nicht gefunkt, da sitzt ein guter Ex-Austrian und Red Bull-Verantwortlicher in Sao Paulo, also wenn man einen brasilianischen Spieler braucht, in jeder Gehaltskategorie, auch in jeder Transferkategorie.
Also in Vini Junior zum Beispiel, ne?
Zum Beispiel. Na wirklich, gibt's vieles und da sind wir halt sehr, sehr aktiv und auch jetzt haben wir mit einem großen Investor an einem Projekt dran, wo es wirklich dann, wenn es soweit ist, wenn wir das dann verlautbaren, geht es auch um Investments und so weiter. Also mein Tag ist ausgefüllt, 12 bis 14 Stunden, das 5 bis 6, 7 Tage in der Woche, macht irrsinnig Spaß und ja, passt.
Und das ist irgendwie dein Theater der Träume auch, so diese Gruppe und unglaublich zeitaktuelle Themen. Also ich glaube voll an diesen grünen Schuh irgendwie, auch mit nachhaltigen Stadionbau, Barrierefreiheit,
lauter solche
Geschichten da. Georg, ich schaue jetzt nochmal das Cover an. Du stehst ein bisschen wie der Matthias Jeißle da auf dem ersten Weitblick, irgendwie den genialen Salzburg-Trainer, dem übrigens, seitdem du nicht mehr Bundesliga-Vorstand bist, alle Meisterschaften gewonnen. Nochmal kurz zum Buch. Seit wann gibt's das und in welchem Verlag hast du verlegt?
Wir haben es am 2. November haben wir's präsentiert. Mhm. Auch ich war sehr überrascht, dass Hans Krankl, Toni Polster, Ernst Baumeister, also viele, viele Legenden und Freunde gekommen sind, war sensationell. Verlag ist Egon Theiner, Egott Verlag.
Kennt man im Sportbereich,
ja,
absolut.
Der Egon hat gesagt, du kommst in meine Gasse und ich habe nicht einmal gewusst, dass ich jemals ein Buch schreiben werde, aber so hat sich das alles abgerundet und ist natürlich auf Amazon, auf Thalia und im gut sortierten Buchfachhandel zu erwerben.
Wunderbar, du, ich freue mich riesig drauf, das dann zu verschlingen, weil genau das werde ich tun. Spiel meine komische Abspannmusik, sag Riesendank, dass du da warst, Georg. An euch da draußen, ich bin überzeugt, es wird genauso leibend gewesen sein wie für mich dieses Gespräch und von meiner Seite mal Tschüss und Baba.
Es hat mich sehr gefreut, viel Spaß beim Lesen und beim Hören des Podcasts. Business Athlete Podcast.